Moin Moin und willkommen zum Flutterdach Podcast Episode 5.5, nennen wir sie einfach mal eine schnelle Episode. Ich sitze hier mit meinem Co-Host Alexander Buder.
Ja, hi, moin. Ja, und auf der anderen Seite mir gegenüber sitzt der Christopher Marx.
In kleiner Runde, unsere Co-Hostin Verena, die ist gerade nicht da, die ist im Urlaub und schreibt ihr Buch, das Flutter for Dummies Buch. Und in dem Kontext muss ich mich schon mal entschuldigen, meine Audioqualität würde nicht ganz so gut sein. Ich bin nämlich auch gerade im Urlaub. Ich sitze hier und nehme aus Montenegro auf.
Genau, und ich sitze wie üblich in Deutschland, in kalten Deutschland, in meinem Büro und nehme es von hier auf und habe vielleicht etwas bessere Audioqualität.
Gut, Alex, schnelle Episode. Was sind unsere Themen? Heute mal ohne Gast. Wir machen einfach mal so eine kleine News- und Learnings-Episode, richtig?
Genau, richtig. Also wir gehen heute mal auf Flutter 3.3 ein, einfach mal ein paar Sachen ansprechen, anteasern, die es dort gab, die sich geändert haben. Dann wollen wir mal kurz über das Thema, was jetzt sehr, sehr aufgepoppt ist, warum Flutter gekillt wird oder warum es Flutter nicht mehr geben sollte, mal kurz drüber sprechen. Dann gehen wir
Warte,
über.
sehr böse formuliert. Also, dass Flutter absolut nicht gekillt wird, weil es halt irgendwie diesen Rumor gab, so, oh, Stadia wurde gekillt, vielleicht wird ja
Genau,
Flutter auch geaxt.
vielleicht wird es ja auch von Google dann ins Nirvana geschickt. Ja, wir gehen dann über auf unsere Learnings, also was wir so noch gelernt haben in der letzten Zeit. Und ja, das war's, glaube ich. Also schnelle, kurze Episode.
Episode auf die Hand. Dann fangen wir gleich mal an. Flutter 3.3. Was gab's Neues? Was ist für dich relevant? Was hat dich fasziniert?
Ja, was ich super interessant fand, ist halt bei Flutter 3.3 jetzt das Material 3 Design Einzug gehalten hat, also dass es dann jetzt supported wird. Das ist super cool. Da hat sich recht viel geändert. Da müsste man im Detail, kann man dann nochmal online bei Google nachschauen oder das nachlesen. Also die Buttons, Chips und etliche andere Sachen haben sich dort geändert. Ja. Was ich auch super interessant fand, war jetzt für unsere Apple-Anhänger oder die Leute, die die iOS-Apps entwickeln, dass es ein neues Scribble gibt. Also, dass man halt mit dem Apple Pencil in einem Text-Input-Field, also in einem Textfeld, reinschreiben kann und das dann halt übersetzt wird in Text, in das Textfeld. Das ist mega cool. Also den Support vom Apple Pencil. Ja, und natürlich, was auch mega interessant ist, ist die neue Grafik-Engine Impella. Skia, also die Impella Engine wurde ja komplett neu geschrieben und setzt halt nicht auf Skia auf, also wurde komplett neue Grafik-Engine geschrieben, mit der es dann halt nicht mehr diese ganzen Animation-Junks gibt
Ja,
bei den
die
Bildern.
Janks auf iOS mit dem ganzen
Genau.
Shader-Warm-up etc. Ich bin gespannt.
Genau, da gab es ja Performance-Probleme.
Bin gespannt, was da rauskommt. Ich weiß nicht, hast du schon mal damit gearbeitet? Hast du schon mal testweise Impella genutzt?
Leider noch nicht. Also ich habe es mal vor, eine bestehende Kunden-App mal mit dem Impella, Impella zu aktivieren und einmal vor und einmal nachher mal einfach aufzunehmen und das mal gegenüberzustellen, wie die Performance Improvements sind, um dann dem Kunden halt auch gegebenenfalls zu empfehlen, dort auf Flutter 3.3 zu upgraden.
Ja, also es ist ja eigentlich ein echt riesiges Unterfangen, komplett Skia zu ersetzen mit einem eigens geschriebenen Framework. Aber ja, auf dem Live-QA, auf der Flutter Vikings, waren die Leute ja recht zuversichtlich. War das Flutter-Team ja recht zuversichtlich, dass das ersetzt.
Ja, jetzt wird es irgendwann wahrscheinlich dann komplett ersetzt werden. Also jetzt ist es ja noch in so einem Status, man muss es explizit aktivieren. Wird aber wahrscheinlich in einem der nächsten großen Releases wahrscheinlich dann komplett schon per Default an sein. Genau. Was hast du noch so auf deiner Liste bei Flutter 3.3? Erzähl mal, Chris.
Also tatsächlich für mich eins der größten Features, gut, wird glaube ich auch überall als eine der ersten Sachen angeführt, ist die Global Text Selection. Weil also Textdarstellung in Flutter ist ja so ein bisschen shaky. Also klar, dass wir von Flutter nicht erwarten können, dass da ja SEO-reife Seiten bei entstehen, das ist glaube ich klar, aber die Texte wirken halt nie so wirklich wie ein normaler Text. Texte selectable machen war schon immer nervig und jetzt mit der Global Selection wird es, glaube ich, auf jeden Fall machen wir da einen Schritt in die richtige Richtung. Also finde ich sehr praktisch, habe ich tatsächlich jetzt auch schon mal ganz kurz in einem Projekt umgesetzt.
Ja, das stimmt. Also das kann ich nur zustimmen, dass es schon ein bisschen umständlich war, wenn man halt einfach den Text kopierbar oder selektierbar machen wollte, das dann halt mit Flutter auf dem alten und herkömmlichen Weg umzusetzen, ja.
Eine andere Sache, die ich ganz interessant finde, die aber jetzt nicht direkt in diesen Flutter 3.3-Rahmen reingeht, ist, dass der Go-Router 5 draußen ist.
Ja, mega. Der hat da, glaube ich, da gab es auch eine neue Router, die, also ich nutze in einem anderen Projekt, also ich habe beide Router gerade in einem Einsatz in zwei unterschiedlichen Projekten. In dem einen Projekt den Go-Router, in dem anderen den Auto-Route, also das Auto-Route-Package, was auch sehr, sehr nett ist. Und ich glaube, bei dem Go-Router 5, da gab es dieses, jetzt müsste ich da ganz kurz mal nachschauen. Gab es eine Sealed Route oder wie das hieß? Also, dass man das dann selber wrappen konnte. Das fand ich
Du
mega.
meinst die Shell Routes.
Shell Routes, genau. Ge
Shell
ja.
Routes sind, glaube ich, so eins der größten Features, finde ich auch sehr, sehr praktisch. Also wie du schon sagst, mit Shell Routes kann man eben Routen wrappen, dass man eben sowas wie, also dass man bestimmte, ich weiß nicht, Abhängigkeiten oder sonstiges eben in einer darüber liegenden Route initiieren kann. Ich bin der Meinung, dass man Nested-Navigation damit sehr gut machen kann. Ja, also sehr praktisch. Eine Sache, die mich dabei ein bisschen nervt, ist, dass jetzt mit dem Go-Router 5.0 die Doku runtergenommen wurde, die alte.
Oh,
Ja,
die Webseite, also die Webseite gibt's nicht mehr, oder?
die gibt es nicht mehr. Das
Oh.
führt natürlich, glaube ich, jetzt gerade sehr, sehr stark zu Verwirrung, weil eben, ja, ich würde gerne wissen, was ich denn jetzt alles Tolles machen kann mit dem Go-Router
Ja, ja,
5.0,
ja.
aber die Doku ist so ein bisschen undurchsichtig. Aber ich bin mir sicher, dass da in Zukunft die ganze Dokumentation wahrscheinlich irgendwie in die README migriert wird oder sonstiges. Also wir sind jetzt eben gerade in so einer kleinen Transitionsphase, wo nicht ganz klar ist, wie man alles macht. Also zum Beispiel hatte ich jetzt auch ein Kundenprojekt, wo wir den Navigator-Bilder benutzt haben, aber das wurde ja jetzt deprecated. Also jetzt soll man ja entweder das Ganze mit Shell Routes oder eben dem ganz normalen Bilder der Material-App lösen.
Ja, geil. Also wir hatten auch bei dem ein Projekt, das ist eine App im Reisebereich und da war es so, wir haben uns explizit für Autoroute entschieden, weil es nämlich dort diese Gegenstück zum Shellroute, also diese andere Sache, also die Shellroute gab es damals noch nicht bei GoRouter und deswegen mussten wir uns für oder hatten wir Autoroute gewählt, weil genau da war es auch Anwendungsfall, dass wir während des Buchungsschrittes einen Timer im Hintergrund laufen lassen müssen, um den Benutzer zu informieren, dass er sein Angebot hier noch eine Stunde gültig ist. Und während des ganzen halt Buchungsprozesses musste der im Hintergrund laufen. Und da war natürlich, es wäre jetzt Autoroute und diese Shellroute ein, ja, der perfekte Ersatz dafür. Genau.
Vor allem wird man damit, glaube ich, sehr gut Nested-Navigation machen können. Also
Ja.
dieses, ich sag mal, recht bekannte Navigationsschema wie, keine Ahnung, Spotify und Co., dass wir eben vier einzelne Navigationen haben, also so Bottom-Level-Navigationen, die alle einen eigenen Navigationsstack haben können.
Genau, das ist halt mega. Ja, was hat sich noch geändert? Also was auch, glaube ich, interessant ist, ist, dass jetzt mit DA 2.8 halt auch rauskam und dass es 2.18, genau, ja, dass jetzt Multiplattform-HTTP-Bibliotheken zur Verfügung stehen, sodass man zum Beispiel bei iOS Cupertino-HTTP verwenden kann, statt die Default-HTTP-Bibliothek und die dann halt auf NS-URL-Session aufsetzt, also dass man dann alle iOS-Calls oder Requests dann halt über NS-URL-Session dann, ja, abbilden kann, weil da gab es nämlich Probleme vorher mit dem normalen HTTP-Stack, wenn man jetzt eine Wi-Fi-Only-Verbindung wollte oder VPN-Verbindung, dann gab es da so ein bisschen so Probleme. Und das ist ja dann mit der darunter gelegenen Routine, also NS-URL-Session, geht es ja dann auf Systemebene und dann ist halt auch die VPN-Verbindung oder den aktuellen Netzwerkzustand, also ob es Wi-Fi ist oder so, konnte man dann besser halt abgreifen. Ja.
Was haben wir noch in DA 2.18? Wir haben Interop mit Objective-C und Swift. Muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es vorher nicht drin war. Aber ja, gut, jetzt haben wir eben die Möglichkeit, mit Swift und Objective-C-Code zusammenzuarbeiten. Auch auf jeden Fall sehr praktisch. Also gibt ja anscheinend ein paar Packages, die das jetzt wahrscheinlich sehr gewinnbringend nutzen können.
Dann gehen wir mal zurück auf Flutter 3.3. Was ist noch, was hat sich da noch geändert? iOS Bitcode ist deprecated. Auch mega, also finde ich gut.
Und Warte. Da musst du mich jetzt abholen. Was heißt das genau für uns als Devs?
Na, es ändert sich jetzt nichts. Also die Apps werden per Default, gibt es keinen Bitcode, Komprimierung, Codierung dort mehr. Die ist per Default, ist es abgeschaltet.
Okay.
Genau. Also wenn wir jetzt ein neues Projekt starten, ist der Bitcode komplett aus.
Okay.
Genau. Was hat sich noch getan? Ja, die Flutter DevTools habe ich mir aufgeschrieben. Da gab es auch einige Verbesserungen, dass die es halt da approved haben. Was genau im Detail, das könnte man, kann man jetzt nochmal nachschauen in den Release Notes. Ja, und dann haben wir noch einen großen Punkt. Ich glaube, der ist jetzt nicht Flutter 3.3 zuzuordnen. Das ist Petrol UI. Da kannst du ja mal ein bisschen was zu erzählen, Chris.
Tatsächlich habe ich mir das nur so als kleine Side Note aufgeschrieben, aber ich fand es sehr interessant. Und zwar wurde letztens announced von Lean Code, einer Agentur aus Polen stammen sie, glaube ich. Die haben nämlich ein paar sehr gute Talks auf der Flutter Vikings gehalten und wirken mir auch generell wie extrem fähige Leute. Die haben jetzt nämlich ein neues UI-Testing Framework rausgebracht, und zwar Petrel. Fand ich tatsächlich, habe ich mich noch nicht sehr stark damit befasst, weil sie scheinen halt eben so dieses ganze UI-Testing etwas zu vereinfachen. Also so ein Test-Suite, die nochmal zusätzlich zu dem, was die ganzen Standard-UI-Tests, die ganzen Standard-Widget-Tests von Flutter ermöglichen, das nochmal so ein bisschen ausbessern, aufbauen.
Ja.
Muss ich mich stärker mit befassen, mal wirklich das Ganze mal zu implementieren. Aber die Nachricht an sich fand ich schon recht schön, weil ich will nicht lügen, ich habe das Gefühl, dass UI-Tests eine Sache sind, die bei mir im Projekt ein bisschen hinten drüber fallen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ja, also das wird immer vorgesehen oder beim Bewerbungs- oder beim ersten Gespräch wird es immer adressiert, dieses Thema, und ist auch gewünscht. Aber dann ist gefühlt nie die Zeit dafür da oder auch die Ressourcen. Und wenn man sich damit mal so ein bisschen tiefer auseinandersetzt, dann ist es doch auch etwas komplexer. Also wir hatten damals bei der Travel-App, war es so, dass wir mit AWS dann halt auch was ausprobiert hatten mit, da gab es auch so eine Device-Plattform bei AWS, gibt es immer noch, womit man dann halt Apps starten konnte. Und dann hatten wir Apium genommen, um dann halt UI-Tests zu starten. Es war auch alles mehr schlecht als recht, also sehr umständlich und nicht so einfach. Und da ist jetzt natürlich diese typischen Flutter-UI-Tests, das war doch auch sehr umständlich. Und ganz ehrlich, ich werde es mal in der nächsten Zeit ausprobieren und werde da mal ein Update zugeben zu Petrel UI. Da könnten wir dann auch mal eine kleine Folge von machen. Mit dem Thema werde ich mich mal ein bisschen einarbeiten und gucken, wie das funktioniert, mal ein Feedback zugeben.
Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, weil Flutter UI-Tests funktionieren sehr gut und sehr einfach, bis sie es nicht mehr tun. Und dann ist es unheimlich furchtbar, das Ganze zu debuggen.
Richtig.
Jo.
Ja, nächste große Thema. Genau, es gab ja irgendwie auf Twitter und Reddit gab's ja irgendwie so das aufkommende Thema, hey, jetzt gibt's Google Stadia nicht mehr, das wurde irgendwie geschlossen, beendet, das Projekt. Wird Flutter das nächste Stadia sein? Also wird Flutter auch das nächste Projekt oder nächste Sache von Google sein, die einfach dann vom Markt genommen wird? Ja, Chris, gib mal da ein paar Infos dazu.
Also, wie schon gesagt, irgendwie hieß es jetzt, also ja, dadurch, dass das Google Stadia, das Stadia-Projekt beendet, haben ein paar Leute aufgeschrieben und gesagt, so, was kommt als nächstes, ohne jetzt großartig zu behaupten, dass wir irgendwie in einer Rezession oder sonstigen sind. Also anscheinend ist ja die momentane Wirtschaftslage auch eher schlechter. Dementsprechend kann es ja gut sein, dass alle möglichen Projekte jetzt beendet werden, um irgendwie ein bisschen Gelder zu sparen. Aber da gab es einen extrem guten oder eine extrem schnelle Antwort, gab es da von Tim Sneath auf die Frage, ob Flutter jetzt das gleiche Schicksal ereilen könnte wie Stadia. Und das ist ein absolut definitives Nein. Und auch recht gut begründet, weil wenn man sich Flutter mal anguckt, mittlerweile sind rund 600.000 Apps im App Store mit Flutter geschrieben. Muss dir mal überlegen, wie viel Geld da wahrscheinlich dann rumkommt, alleine an Geldern, an den App Store Fees. So, so meine ich. Das wird ja wahrscheinlich allein schon gleich so viel sein, wie das Flutter-Team kostet. Ansonsten auch, es ist ja so, dass Flutter und Dart auch für viele Sachen intern, für die interne Entwicklung in Google benutzt wird und benutzt wurde. Diesen ganzen Code jetzt einfach so wegzuschmeißen, das wäre ja auch, also es wäre ja eine absolute Verschwendung. Also da würde man sich ja komplett ins eigene Bein schießen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass Flutter direkt macht ja kein oder wenig Geld für Google, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist ja ein ziemlicher Enabler für alle möglichen anderen Produkte, die Google verkauft. Denken wir alleine an Firebase. Also ich glaube, jeder Flutter-Entwickler hat irgendwie mal Firebase genutzt und einfach weil es beides quasi so aus einer Hand kommt. Flutter und Firebase funktionieren extrem gut zusammen. Und dann, ja, also das ist ja auch ein extremer Geldbringer für Google. Also
Ja, ist so
das
die
wäre.
indirekte Sache, die da hinten dran hängt. Man nutzt jetzt vielleicht Flutter und diese low-hanging fruits, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, man nutzt jetzt Firebase oder andere Google Services, die halt da sehr gut unterstützt und supportet werden. Ich glaube auch, was ich hier noch in dem Beitrag von dem Tim lese, ist halt auch, das darf man wahrscheinlich auch nicht außen vor lassen, ist halt, dass große, wirklich große Brands, Unternehmen auch auf Flutter gerade setzen und Apps umgesetzt haben. Also wenn wir uns jetzt hier anschauen, Alibaba als ein riesen Tech-Konzern, BMW, eBay, dann Google selber halt auch. Ich glaube, die Google Pay-App wurde mit Flutter entwickelt. Und ja,
Oh,
jetzt.
da sind sie ja dann doch wieder ein bisschen zurückgerudert, weil jetzt ja die Google Pay App durch die Google Wallet App ersetzt wurde und die Google Wallet App ist wiederum nicht mit Flutter geschrieben. Aber
Ah, okay.
ja, nee, aber hast auf jeden Fall recht. Also extrem viele große Firmen setzen mittlerweile auf Flutter und also nicht nur nutzen sie Flutter, sondern die entwickeln Flutter aktiv weiter. Also es gibt ja noch ganz viele andere Contributors beim Flutter-Repo als jetzt nur die Googler.
Ja,
Also
genau.
Fazit des Ganzen ist, dass wir als Flutter-Developer uns wahrscheinlich absolut keine Sorgen machen müssen, dass das Flutter-Projekt irgendwie in naher Zukunft ein Ende findet. Also wir werden noch ein bisschen Jobsicherheit haben, hoffe ich doch.
Ja, davon gehe ich auch aus. Also alleine auch die Cross-Plattform-Sache jetzt mit Web und Desktop. Und da sehe ich halt auch noch ein Riesenpotenzial, ne? Also die Mobile- und App-Seite wird ja recht gut unterstützt, und wenn jetzt der Desktop-Support auch nochmal aufgebohrt wird und das ausgeweitet wird, dann ist da auch ein Riesenmarkt, der dort dann auch entsteht. Und wenn wir da jetzt weiterdenken, dass dann auch wieder neue Apps entstehen, die dann halt, weiß ich, mit Firebase angebunden werden oder mit anderen Google-Diensten oder Services, dann ist dann halt auch ein riesen Markt dahinter, ne? Also alleine, wenn dann irgendwelche Zahlungsdienste wieder über Google abgewickelt werden, dann entsteht dann natürlich auch ein riesen Mehrwert für Google.
Ja, nee, also die Adaption geht ja auf jeden Fall hoch und also je mehr Leute auf Flutter setzen, desto mehr Support hat das Ganze auch. Also das Ökosystem um Flutter entwickelt sich halt auch riesig. Also immer mehr Firmen bauen sich ja auf, die quasi nur auf Flutter basieren. Also ja, wir müssen uns alle keine Sorgen machen.
Ja, davon gehe ich jetzt auch erstmal nicht aus.
Jo.
Ja,
Gut,
gehen wir zum
dann, ich
nächsten.
glaube, ja, die Newslage in dem Sinne haben wir dann ja geklärt. Obwohl, gut, wir müssen sagen, Flutter 3.3 ist jetzt schon eine Weile raus. aber ja, kommen wir zu den Learnings. Ein bisschen persönlich. Was haben wir in den letzten Wochen gemacht, gelernt? Womit hast du dich so befasst, Flutter technisch?
Ja, ich gehe jetzt mal gerade zu den Learnings über. Ich habe zwei interessante Sachen, die ich irgendwie mal ansprechen möchte. Das eine war, wir entwickeln gerade eine Zeiterfassung als Produkt. Und dort hatten wir ein kleines Proof of Concept gemacht mit solchen Terminals, die man an die Wand hängen kann. Und dort war die Idee, auch eine Flutter-App zu entwickeln und die dort dann halt drauf zu betreiben. Die Terminals haben ein Android-Tablet, ein Android-Betriebssystem drauf, also wie so ein Android-Tablet. Und da stellte sich natürlich die Frage, hey, wenn jetzt ein Unternehmen so ein Terminal kauft für die Zeiterfassung und den an die Wand hängt, wie kriegt man die App aktualisiert? Also wie kriegt man dort eine neue Version der App drauf mit Bugfixes, mit Erweiterung etc.? Und dort hatte ich mich mit dem Thema OTA, Over-the-Air-Updates, auseinandergesetzt. Und es gibt da echt ziemlich gutes Package, was auch sehr gut unter Android funktioniert hat, womit ich mit so einem kleinen Beispielprojekt, mit so einem kleinen Playground das hinbekommen hatte, einfach ein Over-the-Air-Update zu machen. Sprich, ohne Play Store, ohne anderen Store, dass einfach Over-the-Air die App geupdatet wurde im Hintergrund auf eine neue Version, also eine neue Flutter-App, und die dann da halt drauf lief. Und es war ziemlich spannend, also, und auch ziemlich interessant, weil wir ja sonst den üblichen Weg kennen über einen Play oder einen Apple Store. Und ja, war interessant. Ich glaube, so für IoT-Devices, Internet of Things-Devices, oder ähnliches oder andere Use Cases, wo man halt auch nicht über einen Store geht oder eine App betreibt, die halt länger läuft, ist es ganz, ganz, ganz interessant. Also war super spannend. Und die nächste Sache, die ich...
Da kurz mal zwischengefragt, weil ich bin es gerade fasziniert. Also, das funktioniert wirklich im Hintergrund, dass du quasi im Hintergrund der laufenden App die App updatest, ohne irgendwie User-Input, weil ich dachte sogar, das wäre also A, nicht möglich, und B, verboten von Google.
Es gibt da so zwei Sachen. Es gibt einmal die zwei Ansätze, die man fahren kann. Es gibt einmal die In-App-Updates, die gibt es auch über diese Google Play Services Bibliothek von Google direkt, die man halt in seine Android-App einbinden kann. Da gibt es auch ein gutes Flutter-Package. Das heißt, das setzt aber voraus, dass der Benutzer ein Google-Konto hat und im Play Store, also mit der Play Store-App verbunden ist. Dann kann man halt beim Start der App prüft dann halt dieses Flutter-Package oder diese Bibliothek, kann man halt prüfen, gibt es eine neue Version meiner App? Also ist jetzt die Version 1.0.0, die wir haben, gibt es jetzt eine Version 1.0.1 oder gibt es eine neuere Version? Wenn ja, dann wird dann halt ein Fenster angezeigt, hey, hier ist eine neue Version da, möchtest du die updaten? Und dann muss der Benutzer halt wirklich interaktiv da draufklicken, und dann wird die aktualisiert über den Play Store. Und das macht dann die ganze Magic, und das UI macht so, sieht auch wie so ein bisschen wieder vom Play Store aus. Da steht dann unten auch das Logo hier, Google Play Store und so weiter. Das ist ziemlich cool. Also das sind die In-App-Updates. Das wird auch von Google, gibt es dann eine richtig gute Webseite, wo es auch nochmal alles so beschrieben ist. Das ist der eine Weg, den man fahren kann. Und der andere Weg ist, wenn man es jetzt unabhängig von dem Play Store macht, also das war ja unser Ansatz, weil so ein Terminal, den man gegebenenfalls an ein Unternehmen verkauft, dort will man ja nicht seinem Play Store oder sein Play Store Account eingerichtet haben. Man will vielleicht auch nicht dem Unternehmen zumuten, dass die selber dann Play Store Account aufsetzen oder sich anmelden und über Play Store dann die Applikation runterladen, sondern halt, da war der andere Ansatz ganz spannend oder interessant, dass man halt einfach die App, also die APK oder AAB halt installiert und dass dann im Hintergrund, wie du es gesagt hast, einfach geprüft wird, ob es eine neue Version gibt. Das heißt, die App wird dann nicht auf den Play Store Servern bereitgestellt oder liegt denn nicht da, sondern die liegt dann auf eigenen Servern oder wo die dann halt runtergeladen werden kann. Dort war es aber auch so, es wurde beim Starten der App halt geprüft, ob es eine neue Version gibt, und wenn es eine neue gab, dann hat der Benutzer halt ein Feedback bekommen und konnte dann halt, also ein schönes Modal oder ein extra Screen, und wo dann halt drauf stand, hey, ist eine neue Version verfügbar, jetzt aktualisieren. Und konnte das dann halt entweder force aktualisieren, dass es nur noch aktualisieren ging, oder halt sagen, hey, mache ich später. Genau, und dann, also es war eine Interaktion noch nötig, aber es wurde dann halt die APK runtergeladen und ich glaube lokal dann auf ein Drive dort, also auf die internen Speicher oder auf die SD-Karte dann halt abgelegt, und dann wurde die APK gestartet dann. Die neue APK gestartet oder die neue App gestartet, und dann hatte man halt die neueste Version der Applikation. Genau, da hast du recht, bei beiden war es so, ist eine Interaktion vom Benutzer notwendig gewesen. Was aber halt an sich trotzdem spannend und interessant war, dass man halt einfach in der App Updates starten konnte.
Also spannend, finde es interessant. Das ist ja so ein bisschen über diesen Standard oder den Use Case, den wir alle kennen mit Flutter, eben halt, ja, wir machen eine App und die ist dann Cross-Plattform und vielleicht läuft sie nochmal auf einem Desktop oder Web-Device.
Naja, in dem Kontext auch interessant, so ein Zeiterfassungsterminal, den man sich an die Wand hängt, das ist ja auch nicht so das typische Gerät, auf den eine Flutter-App läuft. Es ist ja jetzt auch so ein bisschen kein, also es ist ein Tablet, ja, aber es ist keine Mobile-App, wie es halt wahrscheinlich 90 oder mehr Prozent der Flutter-Developer ursprünglich oder sonst immer verwenden bei der Entwicklung. Genau. Ja, nächstes spannende Thema. Chris, erzähl du mal.
Jo, ich habe quasi zwei Learnings der letzten Wochen. Also erstmal das Thema Realm, Realm-Datenbank, beziehungsweise vor allem Realm-Cloud-Sync. Ich habe mich da jetzt nämlich die letzten Wochen mit befasst. Es kommt ja jetzt auch ein bisschen öfter das Thema auf, was gibt es so an Firebase-Ersatztechnologien. Da gibt es ja mittlerweile recht viel im Flutter-Ökosystem, also AppWrite, Superbase und Co. Und unter anderem eben auch Realm. Also kenne ich tatsächlich auch schon von früher aus dem Android-Kontext. Also da war Realm-Datenbank ja ein geflügelter Begriff. Und mittlerweile haben wir das Glück, das Ganze auch auf Flutter nutzen zu können. Und also ich würde sagen, es läuft ziemlich gut. Aber ein kleines Manko ist, das Ganze fühlt sich noch sehr, sehr beta-haft an. Also es funktioniert sehr, sehr schnell, sehr effizient. Die Subscriptions laufen sehr gut. Und ich finde, es hat am Anfang hat es ein bisschen komisch gewirkt, das Ganze zu implementieren, also so diese Subscriptions aufzusetzen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf sich ändernde Daten hören möchte und ja da eben auf Änderungen subscriben möchte, die eben aus der Cloud kommen, das wirkte erstmal ein bisschen komisch, aber man kommt da dann recht schnell rein und dann funktioniert es wahnsinnig effizient. Aber wie gesagt, das Ganze wirkt noch sehr beta-haft. Und zwar sind so ein paar Basic Features noch nicht enabled. Also du kannst, wenn du gerade Realm nutzt mit Flutter, keine nested Objekte definieren. Also du kannst nicht ein Objekt definieren, keine Ahnung, wenn du einen User hast und der hat irgendwie eine Adresse und die Adresse ist irgendwie ein eigenes Objekt. Das geht nicht. Du musst gerade noch mit absolut flachen Eigenschaften arbeiten, flachen Strukturen. Was natürlich sehr nervig ist. Also, wie gesagt, das so technisch funktioniert alles sehr schön, aber das ist einfach noch, finde ich, ein bisschen zu sehr betahaft. Und das Lustige ist, es ist jetzt vielleicht sehr anekdotisch, aber dann kamen wir im Projekt auf das Problem, dass wir dadurch, dass wir nicht mehr die Objekte nesten konnten, also nicht mehr irgendwie sagen können, User.Adresse.Straße, haben wir dann die Felder halt extrem lang benannt. Dann hieß das Feld halt User, Address, Street, also und halt noch ein bisschen länger, weil es eine einigermaßen verschachtelte Datenstruktur war. Und dann kamen wir auf folgenden Fehler, und zwar, dass die Column Names zu lang waren. Das war natürlich, also da habe ich mich persönlich natürlich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, weil ich mache dann schon irgendwie so einen Umweg und baue das Ganze um, dass es eben ein flaches Datenschema ist und plötzlich komme ich da in Begrenzungen. Aber ja, ich habe die Hoffnung, dass das natürlich in Zukunft alles ausgebessert wird. Das ist auf jeden Fall offen, dass das Feature noch nachimplementiert wird. Wahrscheinlich auch recht kurzer Zeit. Und ansonsten, also ich finde es nach wie vor recht als Technologie recht gut. Fehlt jetzt wahrscheinlich noch bald, dass eben der Support für andere Plattformen da ist. Momentan funktionieren tatsächlich nur die Mobile-Plattformen, also Web fehlt noch. Und das wäre, finde ich, natürlich ein riesiger Mehrwert, wenn wir irgendwann mal wirklich alle möglichen Plattformen damit abdecken können. Aber ja.
Zumal ja dahinter ist so ein bisschen der Punkt, da glaube ich, steckt der MongoDB dahinter.
Ja.
Und mit der Datenbank habe ich auch schon ein paar Erfahrungen. Also diese JSON-Struktur, in der man halt auch Unterstrukturen in dem JSON packen kann, ist ja halt einfach so ein mega schönes Feature von MongoDB, dass man halt sich halt komplexe Objekte mit Unterobjekten und Nested-Objekten reinpacken kann. Und wenn das halt nicht supported wird, dann kommt man ja wieder so ein bisschen auf diesen relationalen Ansatz, wo man dann wieder anfängt, so flache Listen zu erstellen, oder flache Strukturen und dann wieder eine neue, wie in deinem Beispiel, vielleicht auch wieder eine neue Collection aufmacht, Adressen und dann da irgendwie die User-ID mit reinpackt. Und dann hat man ja diesen ganzen Mehrwert, den man ja eigentlich von MongoDB haben möchte oder mit dieser dokumentenbasierten Datenbank halt hat, den hat man ja dann nicht mehr. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ärgerlich, ja. Das ist nicht aber so nett.
Aber wird ja alles kommen. Also es ist ja, wie wird ja noch gesagt, dass das Ganze im Beta-Status ist. Also
ja. Gut. Cool.
Dann mein zweites Learning, das ist ein schnelles, aber finde ich persönlich fast ein bisschen witzig, weil ich liebe ja hacky Lösungen, die aber funktionieren. Also sofern sie jetzt auch nicht irgendwie die komplette App-Architektur zerschießen. Und den Trick, den kann ich vorher nicht und ich finde ihn Hammer. Du kannst nämlich einfach in der Flutter-App, du weißt wahrscheinlich, wenn du eine Flutter-App baust, dann hast du irgendwie deine
Ja.
Main.dart und in der sagst du ganz so ziemlich am Anfang Run App und dann ne, läuft halt die ganze App. Da gibst du halt deine Material-App rein und deinen ganzen Widget-Tree und so
Ja,
weiter und
ja.
so weiter. Und du kannst das Ganze einfach zweimal ausführen. Du kannst einfach sagen Run App. Da kannst du beispielsweise irgendwie einen eigenen Splash-Screen oder sonstiges reinschmeißen, der auch ein eigenes Widget ist. Dann kannst du währenddessen alle möglichen asynchronen Operationen laufen lassen und dann, wenn die durch sind, dann kannst du deine wirkliche App laufen lassen, indem du einfach nochmal Run-App schreibst. Und das finde ich, wirkt unheimlich hacky, aber ich liebe es. Ich finde diese Lösung so toll. Einfach zu sagen, okay, Run App, Splash Screen, Run App, jetzt geht sie wirklich los.
Ja, ich habe gerade hier parallel den GitHub-Kommentar dazu auf, wo ich auch den Code dazu lese. Wirkt so ein bisschen, ja, spooky, ein bisschen komisch, ne? So ungewöhnlich, dass man einfach zweimal eine App startet. Und beim ersten Mal halt, weiß ich, in diesem Beispiel war es jetzt so, den Splash-Screen startet und danach ja die richtige App. In
Finde ich Hammer.
aktuellen Projekten, genau, da kann ich ja mal erzählen, wie wir das da gelöst hatten. Da war es halt so, dass man irgendwie einen Block hatte oder halt ja, ein State der App hatte, die halt initialisiert wurde. Und dann, nachdem es durch ist, halt einfach übergegangen ist in einen anderen Zustand, dass es halt initialisiert wurde, also dass es jetzt laufen kann und man dann halt einfach diesen State unterschiedlich gehandelt hatte. Das war so ein bisschen, ja, ein bisschen umständlicher oder ein bisschen mehr, viel mehr Arbeit. Also, dass man dann halt einfach warten musste, bis die ganzen Services oder Bibliotheken geladen wurden und initialisiert wurden. Genau. Das ist auf jeden Fall cool. Probiere ich mal aus. Jetzt ist die Frage, sind denn halt wirklich zwei Apps gestartet oder ersetzt die Methode One App die
Nee,
bestehende App?
die ersetzt quasi dann einfach immer nur das aktuell laufende Widget. Also es geht ja, Run App heißt ja letztendlich einfach nur, okay, jetzt starte sozusagen die Widget App. Also jetzt lass die Widgets da
Ja.
laufen. Ne?
Ah, und dann wird bei One App wird einfach die bestehende wird ersetzt durch die neue. Also es
Ja.
sind laufen nicht zwei. Das ist cool.
Jo.
Das ist
Gut.
nice. Also cool. Genau. Ich hatte auch noch ein Learning. Also mein zweites Learning ist, ich habe jetzt die Woche mit Chopper rumspielen, ausprobieren können. Chopper ist ein, ja, eine, wie soll ich sagen, ist eine Client HTTP Bibliothek, die sich so ein bisschen an Android RetroFit orientiert hat, die das ermöglicht hat, einfach APIs recht einfach ansprechen zu können, die dann den Code on the fly generiert. Und das war auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich interessant, mal eine API mit Chopper ansprechen zu können. Und dass dann der ganze HTTP-Client automatisch generiert wird und so halt die Anbindung einer API sich einfach mal die Zeit, ja, einfach mal deutlich reduziert hat, um Daten halt von einer API zu bekommen. Also war ein interessantes Learning. Bin jetzt auch so ein kleiner Freund von Chopper. Also ich mag das jetzt gerade irgendwie sehr, weil es halt sehr viel Code, Boilerplate-Code einfach ja, abnimmt und automatisch generiert. Genau.
Gut, ich würde sagen, damit können wir jetzt auch mal die Episode beenden. Ich würde fast sagen, dass unsere schnelle Episode dann doch eine nicht ganz so schnelle wurde. Müssen wir mal gucken, ob wir das Format noch mal ein bisschen runterkürzen, aber für euch alle, wir kommen bald auch wieder mit einer großen Episode, mit einer Hauptepisode, wo wir auch mal wieder einen Gast haben werden. Freut euch also auf jeden Fall drauf. Und wie immer, wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder irgendwelche Wünsche, dann könnt ihr euch entweder per E-Mail an podcast@flutter-dach.dev bei uns melden oder eben, wie gesagt, wie öfter gesagt, auf Twitter und sonstigen sozialen Medien. Also wir freuen uns immer auf Feedback und sind da auch sehr responsiv.
Genau, ja.
Gut.
Damit können wir die Folge, glaube ich, auch beenden. Und ja, schönen Tag euch. Ciao.
Bis dann. Tschüss.